Auch heute Vormittag gilt wieder das Prinzip, Fragen sind zugelassen, Beiträge erwünscht, kritische Einwände werden gerne beantwortet. Ja, so ein Beitrag und zwar ein guter. Ich will eine ganz kurze Ergänzung. Der Fragesteller oder der Beiträger hat Galater 2,20 zitiert in der Luther-Version. Ich lebe doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Einmal ist die Übersetzung leider nicht ganz genau. Ich lebe doch nur nicht ich steht nicht im Urtext, sondern im Urtext steht, ich lebe nicht mehr. Uk eti heißt, das kann man im zweiten Jahr Griechisch, im ersten Jahr Griechisch lernen, heißt nicht mehr. Ich lebe nicht mehr. Ich, mein altes Leben lebt nicht mehr. Das ist gemeint. Und an meiner Stelle lebt Christus in mir. Das heißt, die Persönlichkeit ist erhalten, sonst könnte es nicht heißen in mir. Die Ichhaftigkeit, die Prägung des alten Lebens ist vorbei, sonst könnte es nicht heißen, Christus lebt in mir. Bei Paulus gibt es zwei Aussagen. Das erste ist, ich bin in Christus, das ist die Grundaussage. Die Mehrzahl aller Stellen sagt, wir sind in Christus. Und einige Stellen sagen, Christus ist in uns. Und das ist eine von diesen zweite Sorte der Stellen. Und beides ergänzt sich, weil ich in Christus bin, in diesem neuen Lebenszusammenhang, darüber habe ich heute Morgen gesprochen, kann ich dann auch sagen, Christus lebt in mir. Diese neue Welt ist in mir, beides ergänzt sich. Da war, glaube ich, direkt ein, ja? Ja. Das war auch ein Statement, das ich sehr schön finde, dem ich völlig zustimme. Paulus sagt, wir haben ein neues Bürgerrecht im Philipperbrief. Das griechische Wort, das da steht, politerma, kann auch übersetzt werden mit Staatszugehörigkeit. Also wir gehören einem himmlischen Staat an. Und wir sind in dem Sinne hier Asylanten. Philipper 3, natürlich, 3 Vers 20, ja. Ja. Ja, das ist so. Und ich will die Frage zunächst wiederholen. Die Fragestellerin sagt, oder sie weist darauf hin, dass, wenn die Sünde auch vergeben ist, oftmals Folgen der Sünde bleiben. Warum das so sei? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht wirklich. Ich weiß aber, dass wenn man, ich gebrauche nochmal die Beispiele von neulich, wenn man 10 Jahre in der Schule nichts getan hat, sondern sich durchgemogelt hat, dann bleiben die Wissenslücken lange, es sei denn, dass man tüchtig arbeitet. Wenn man gegen seine Gesundheit gelebt hat, chronisch zu wenig oder zu viel geschlafen hat, zu viel kommt seltener vor, sich zu oft alkoholisiert hat, die Folgen bleiben in der Regel. Gott kann sie abmildern, Gott kann sie verkürzen, aber ich könnte nicht sagen, dass indem die Sünde vergeben wird, auch die Folgen der Sünde automatisch annulliert werden. Ich weiß es nicht wirklich. Ich habe keine direkte biblische Antwort darauf. Ich stelle aber fest, dass es so ist. Ja. Fängst du den Satz nochmal neu an, bitte?
Ich habe an einem meiner Kinder, das ist jetzt schon 40 Jahre her, Unrecht getan. Und als ich Christ wurde, war das für mich die schlimmste Sünde, die ich getan hatte und die ich Jesus gebracht habe. Und er hat sie mir vergeben und das war eine unglaubliche Befreiung. Aber die Reue, die ist immer wieder gekommen. Und insbesondere, wenn ich merkte, dass dieses Kind Schwierigkeiten im Leben hatte, dann war immer wieder dies da, dass ich da als Mutter versagt hatte. Und das war auch die Frage neulich, die ich gestellt hatte an dich. Was ist eigentlich mit der Reue, die wir immer wieder haben, obwohl uns die Sünde vergeben ist? Und gestern Abend hatte Detlef, wann hatte er die Leitung? Ist ja auch egal, ob es vorgestern oder gestern Abend war. Da sagte er, er hat den Eindruck, dass hier Menschen sind oder ein Mensch ist, der, ich weiß nicht, können ja auch mehrere sein, das betrifft ja manchmal auch mehrere, der immer noch sich selbst im Grunde genommen damit quält, obwohl derjenige weiß, Jesus hat ihm vergeben. Und diesem Menschen soll jetzt gesagt werden, es ist gut jetzt, es ist ausgestanden. Und in dem Moment wusste ich, dass mein Kind, was ja nun schon ganz erwachsen ist, von den Folgen befreit ist. Und irgendwie bin ich ganz tief zur Ruhe gekommen. Und das kann manchmal ganz, ganz lange dauern. Und ich glaube, dass wir ganz, wenn man jetzt nochmal darauf zurückkommt, was sie gefragt hat, irgendwie auch ganz tapfer mit dieser Reue leben muss und die Reue auch zulassen muss. Gott wird das irgendwie wegnehmen. Ich weiß nicht, ob ich das richtig erkläre.
Jedenfalls sehr anschaulich. Also ich würde nur hinzufügen, Irmtraut, nicht auf dich bezogen, weil ich gar nicht weiß, was in deinem Herzen war, sondern ich verallgemeinere das jetzt ein bisschen. Es kann natürlich sein, dass ein Mensch den Zuspruch der Vergebung bekommen hat, hat ihn aber nicht bis in seine tiefsten Tiefen plumpsen lassen, sodass die Selbstanklage immer noch Platz hatte. Da muss man sagen, oder es gibt Menschen, die wollen sich nicht vergeben, obwohl ihnen vergeben worden ist von Gott. Nein, ich möchte nicht zu dir sprechen, weil ich das auch gar nicht so unterscheiden kann. Ich wollte nur diese Ergänzung machen, dass es ein Schmerz ist. Aber Schmerz ist ja auch nicht gleich Schmerz. Also Schmerz, ich habe versagt, kann ja auch übergehen in einen Schmerz an dem Leiden des Kindes. Das reicht ja auch schon. Ich wollte nur sagen, damit das nicht unausgesprochen bleibt, wir müssen die Vergebung, die Gott uns gibt, gerade bei sehr schmerzhaften Sünden auch wirklich ergreifen und auch dem Satan, ich sage jetzt mal Satan, vorhalten, wenn er uns die alten Geschichten wieder zeigt. Nicht, dass du das nicht gemacht hast. Ich wollte es einfach nur sagen, damit dieser Teil der Wahrheit nicht unterbleibt. Also im Blick auf die Schuld, die wir vergangen haben, sollten wir nicht darunter gequält werden durch Gewissensbisse. Das sollte durch Jesus abgegolten sein. Aber die Folgen, wenn Kinder das ausbaden müssen, was wir an ihnen falsch gemacht haben, die oder gesundheitliche Sachen, da gibt es oft eine lange Geschichte, das wollte ich nochmal sagen, ohne selber eine Erklärung dafür zu haben, warum das so ist. Vielleicht damit wir am Boden bleiben, vielleicht damit wir barmherzig werden, ich weiß es nicht wirklich. Ich sage auch nicht, dass man diese Folgen nicht mildern kann und dass nicht da auch helles Licht reinkommen kann. Ja. Ich war nicht dabei, ich weiß es nicht. Ich würde nur sagen, wenn Vergebung passiert, dann sollte das Schuldgefühl weg sein, weil das nimmt uns Gott. Da sollten wir Gott wirklich glauben und wenn es neu auftritt, sollten wir sagen, das nehme ich nicht an, das kommt aus einer anderen Ecke, Jesus, du hast mir vergeben. Das Leiden an dem, was Kinder oder Angehörige durchmachen, das ist, würde ich davon trennen, das ist extra. Jetzt gucken wir mal, dass wir jetzt nicht aus einer Frage plötzlich 7 Beiträge machen. Können wir dieses Thema damit beenden lassen? Ja. Toll. Also das ist der Unterschied zwischen Wissen und gehört haben und Offenbarung. Wenn wir etwas wissen, macht uns kundig. Offenbarung macht uns frei. Gibt es weitere Beiträge? Ja, bitte. Dazu gibt Johannes ja eine Antwort. Wer in ihm. Ach so, danke. Ich soll die Frage wiederholen. Die Frage lautete: Wenn wir sündigen ja offenbar noch, nachdem wir in dem Jesusraum sind. Das geschieht doch nicht in dem Jesusraum. Johannes sagt dazu: Wer in ihm bleibt, sündigt nicht. Wir gehen eben leider immer wieder raus durch Unachtsamkeit, durch Bockigkeit, durch Uneinsichtigkeit und. In Gänsefüßchen draußen passiert eben vieles, was wir nicht hätten haben müssen. Stimmt. Ja. Die Saskia sagt, ich hätte doch selber gesagt, wenn wir sündigen, dann verlieren wir nicht das Sein in Jesus. Wir verlieren nicht das Sein in Jesus in dem Sinne, dass uns das gehört, dass wir mit ihm verbunden sind. Also ich habe das an Johannes 15 mal verstanden. Johannes 15 ist das Kapitel von dem Weinstock und den Reben. Er sagt immer wieder, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, mein Vater ist der Weingärtner. Und jetzt ist die Frage, wenn jetzt die Rebe nicht im Weinstock bleibt, verliert sie damit ihre Wurzel, verliert sie damit ihre Identität? Und ich sage, nein, das nicht, aber sie lebt es nicht aus. Also ich will ein Bild gebrauchen, ich habe es glaube ich schon mal in diesen Tagen benutzt, es gibt einen bekannten Prinzen, der mit einer Tochter aus einem Zwergstaat Europas verheiratet ist und den die Yellow Press sehr liebt und der manchmal sehr prinzliche Verhaltensweisen gezeigt hat. Das hat die Yellow Press auch immer wieder aufgegabelt und Bildleser wissen sowas. Und illustrierten Leser. Dieser Prinz gehört dem europäischen Hochadel an. Hört er nun auf, ein Prinz zu sein, wenn er Verhaltensweisen zeigt, wie die dann berichtet werden? Also Polizisten verkloppt oder was da so gelaufen ist. Nein, er hört nicht auf, Prinz zu sein. Er benimmt sich aber nicht wie ein Prinz. Und in dem Sinne gehören wir, ich bin ein Deutscher, auch wenn ich mich nicht wie ein Deutscher irgendwo im Ausland verhalte. Vielleicht. Jetzt wird es schwierig. Sag mal so, ich bin ein Mann, auch wenn es Verhaltensweisen geben kann bei mir, die nicht männlich sind, die nicht dem entsprechen, was eigentlich zu einem Mann gehört. Es gibt ja auch weibisches Verhalten bei einem Mann, so wie es auch herrisches Verhalten bei einer Frau gibt. Verstehst du? Das heißt, man entspricht nicht dem Sein. Man ist anders, als man eigentlich ist. Und das meine ich damit. In dem Sinne wird uns das nicht genommen, dass wir in Jesus sind, auch wenn wir nicht in Jesus bleiben. Die Wurzel wird nicht abgeschnitten, die Zugehörigkeit wird nicht beendet. Das ist ein großer Trost. Ja. Also ich würde jetzt für die Aufzeichnung nicht das ganze Bild mit seinen Details wiederholen, aber ich würde gerne etwas dazu antworten, was mir wichtig ist. Du hast das Recht und jeder hat das Recht, die biblischen Wahrheiten in neuen Bildern sich klarzumachen. Wir haben das Recht, und es kann sein, dass es ein Bild ist, das der Person A ganz viel sagt und der Person B ganz wenig sagt. Ich würde nur dafür plädieren, was ich nenne die Urbilder, zum Beispiel das Vater, das Gott der Vater ist ja auch ein Bild, nicht mehr als ein Bild, mit seinen Grenzen. Väter sind Männer, das sei nicht eine Grenze dieses Bildes. Väter sind älter, Gott ist gut, man kann sagen, Gott ist älter. Aber diese Urbilder haben eine Qualität, die ist nicht zu steigern, glaube ich. Deswegen empfehle ich, sich in die Urbilder zu vertiefen. Aber wenn jemand sagt, ich bin Physiker oder Ingenieur oder ich bin Hausfrau und mir hilft das Bild mit der Hummel oder dieses Bild oder mit der Blume, das ist natürlich möglich. Und dann hat das für den Einzelnen eine hilfreiche, unterstützende Bedeutung. Ich würde nur dafür plädieren, diese Urbilder, so nenne ich sie, dieses In-Christus-Sein ist ein deutliches Raumbild. Und dieser Raum ist ein erleuchteter, heller Raum von Gnade und Licht, der auch prägend ist, ein Lebensraum. Würde ich dafür plädieren, dieses Bild nicht durch das Neue, dieses Bild nicht zu vergessen, sondern weiter zu benutzen. Und wenn du sagst, das andere hilft mir, total in Ordnung. Noch eine Frage haben wir, ja? Ich kenne ein Tier, ein kriechendes Tier, das hat Adam und Eva erzählt, es sei scheißlangweilig im Paradies. Das sei eine Art Knast, das sei eng dort und das Glück sei dahinter. Und dieses Tier ist immer noch unterwegs. Das ist die tiefste Antwort, die ich kenne. Eine andere Antwort ist, wir haben uns zu wenig mit der Schönheit dieser Welt befasst. Wir haben uns zu wenig mit ihr angefüllt. Wenn wir trunken wären von Jesus, wenn wir satt wären, so richtig wie so Babys, wenn sie so einschlafen an der Mutterbrust, selig lächelnd wie ein satter Säugling. Wenn das unser Christsein wäre, wenn wir viel Zeit verbringen würden mit Jesus, um sein Licht einzuatmen, seine Schönheit, würde das anders aussehen. Wir befassen uns halt sehr viel mit den Dingen außerhalb von Jesus. Und die ganze Propaganda sagt, Christsein ist dritte Wahl, höchstens. Und wir glauben das oft. Also ich denke, da gibt es Verknüpfung. Ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen guten Tag. Morgen ist wieder eine Bibelarbeit.